Das Betonwerk Rona in Wolfurt ist mein Retter. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wieso? Wie kann denn das sein? Das ist ja nicht unbedingt ein Titel, wo man in Zusammenhang mit einem Betonwerk bringt, oder? Da denkt man vielleicht an Abwasserschächte und an Gartenplatten und an Gartenmauern und Fundamente und was auch immer. Irgendwas mit Beton halt. Aber ein Retter? Nein. Und ich sag dir, warum denn schon? Vor einigen Jahren haben wir unser Haus umgebaut, das alte Haus von Sandras Opa. Und die Situation war so, dass da eben das Haus steht und dann gibt es da noch dazwischen ein Ten und dann war da noch ein zweites Haus hinten dran gebaut. Das zweite Haus, das wurde dann ausgelöst vom Nachbar und abgerissen. Und das Ten, das war das dazwischen, das wollten wir umbauen und als Wohnraum nutzen. Das haben wir alles gut vorbereitet und dann, wo es denn soweit war, ist am Freitagnachmittag der Abrissbagger gekommen und hat da sein Werk begonnen und hat alles abgerissen, was weg muss, bis dann da nur noch eine Außenmauer vom alten Haus beim Ten stehen geblieben war. Und jedes Mal, das war so eine schwindige Mauer, jedes Mal, wenn der Baggerfahrer da dran gekommen ist, dann hat das alles gewackelt und hat nicht wahnsinnig gut ausgesehen. Und daraufhin empfiehlt der Baggerfahrer, reißen wir doch dieses Ding auch noch ab. So eine klumpige Mauer habe ich überhaupt noch nie gesehen. So ähnlich hat er das gesagt. Hat er empfohlen, ruft den Zimmermann an, sagt zu ihm, er soll die ganze Wand auch mit Holzbau neu machen, reißen wir das Ding weg und dann ist da eine gescheite Sache gemacht. Die Idee hat mir gefallen, ich habe mit dem Zimmermann Kontakt aufgenommen, am Montag dann, der sagt, kein Problem, machen wir, am Mittwoch wäre die Aufrichtung und so wird das ganze Ding weggerissen. Und dann der riesengroße Schreck, der zurückbleibt. Da ist gar kein tragfähiges Fundament drunter. Und jetzt stehst du vor einem Problem, da bin ich vor einem Problem gestanden. Ein riesengroßes Problem, ein Problem, das einfach unlösbar scheint. Wir haben mittlerweile Montag. Die Mauer ist weg, am Mittwoch kommt der Neubau, alles ist organisiert und dass in diesem Zeitfenster irgendwas Gutes umgesetzt werden kann, abgesehen davon, dass ich selbst sowieso nicht kann, ist absolut unrealistisch. Mit so einem Fundament, das fehlt, kann nichts aufgestellt werden und das bedeutet, das ganze Bauprojekt kann so nicht umgesetzt werden. Und dann, am Montagnachmittag, kommt der Ritter in schimmernder Rüstung, Betonwerk Rona. Und nach kurzer Begutachtung machen die sich ans Werk und dann vollbringen sie das Unmögliche. Sie machen ein neues Fundament und mit ein bisschen Tricksen ist es dann wirklich so, dass am Mittwochmorgen das ganze Zeug tragfähig ist. Irgendwie haben sie gesagt, es braucht 30 Jahre zum Trocknen. Ich glaube ihnen das nicht. Am Mittwochmorgen funktioniert es und der Zimmermann baut sein neues Werk hin. Alles wird gut. Verstehst du jetzt? Das Betonwerk Rona in Wolfurt ist mein Retter. Einen ähnlich kryptischen Satz schreibt der Johannes im ersten Johannesbrief. Der Stefan hat schon vorgelesen. Wir lesen hier vom Johannes, da sagt er, wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Ich weiß nicht, wie geläufig dir die Weihnachtsgeschichte ist, aber das mit dem Retter haben wir schon mal irgendwo gehört. Und zwar war das in dem Moment, wo die Engel den Hirten auf dem Feld die frohe Botschaft von Jesus Geburt verkünden. Und da sagt der Engel zu den Hirten, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch große Freude, denn euch ist heute in der Stadt Davids, das ist Bethlehem, der Heiland oder der Retter geboren, der Christus, der Herr ist. Und der Johannes, der greift jetzt diesen Gedanken nochmal auf, aber quasi vom gegenüberliegenden Spektrum vom Geschehen. Er kündigt nicht an, wie das der Engel gemacht hat, was passieren wird, sondern Johannes schaut zurück und dann beschreibt er, was bereits passiert ist. Jesus hat schon gerettet und Johannes hat das mit eigenen Augen gesehen und miterlebt. Und jetzt bezeugt er, was da denn genauso vor sich gegangen ist. Und somit wollen wir miteinander in Johannes Erzählung eintauchen und hoffentlich staunen. Denn so wie die Engel damals den Hirten große Freude verkündet haben, so verkündet uns heute, hier und heute, der Johannes genauso große Freude. Und ich hoffe, dass es für jeden von uns ein bisschen mehr Realität wird heute Morgen, aber auch an diesen Weihnachten 2022. Der Johannes macht diese Rettung durch zwei Schwerpunkte konkret. Er sagt erstens, Jesus ist gekommen, damit wir durch ihn leben. Das finden wir in Vers 9, ein paar Verse davor. Und das Zweite, was er sagt, ist, Jesus ist gekommen, um unsere Sünde abzugelten. Das sagt er in Vers 10. Und natürlich hängen diese beiden Dinge untrennbar miteinander zusammen. Das eine geht ohne das andere nicht und umgekehrt genauso wenig. Aber alles der Reihe nach starten wir doch einfach mal am Anfang des Verses. Und da lesen wir nochmal, wie der Johannes schreibt. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Johannes leitet den Satz ein und sagt, wir haben gesehen und bezeugen. Und da gibt uns der Johannes den Grund, warum wir ihm überhaupt erst zuhören sollten. Johannes ist nämlich nicht irgendwer, sondern er ist einer der 12 Jünger, er ist ein Schüler von Jesus. Und später werden die dann Apostel genannt. Aber er ist nicht nur einer von den 12, er ist auch im engsten Freundeskreis von Jesus, einer von den dreien. Und man könnte sagen, der Johannes ist ein besonders guter Freund von Jesus. Und somit hat der Johannes Jesus 3 Jahre lang miterlebt und hat gesehen, was er getan hat, hat gehört, was er erzählt hat, hat ihn miterlebt, wie sein Wesen ist. Und das ist ja was Besonderes, auch gerade in der heutigen Zeit von Social Media. Es ist ja einfach, etwas von sich selbst darzustellen, das man eigentlich gar nicht ist. Wenn wir online sind, dann machen wir unseren Auftritt möglichst attraktiv. Wir machen uns schöner. Es muss die richtige Pose sein. Wir machen uns klüger. Wir machen uns wohlhabender. Wir machen uns einflussreicher, wir machen uns netter, was auch immer. Was auch immer jedem Einzelnen wichtig ist, das präsentieren wir. Das halten wir vorne hin. Und wir zeigen den anderen, der Welt da draußen, wie wir wahrgenommen werden wollen. Und das ist meistens ein ziemlich unrealistisch positives Bild von uns selbst. Und auch wenn du sagst, sowas mache ich sowieso nicht, Social Media. Auch wenn du nur passiv dran beteiligt bist, du nimmst ja das auch wahr, was die anderen von sich preisgeben. Also irgendwo hängen wir alle mit drinnen. Diese Illusion lässt uns nicht ganz kalt. Aber beim Johannes ist das alles ganz, ganz anders. Er hat nämlich den echten Jesus zu Gesicht bekommen. Und Johannes sagt jetzt, bezeugt jetzt, Jesus ist der echte Deal. Jesus ist tatsächlich Gottes Sohn. Johannes sagt, ich habe es selbst gesehen, ich habe es selbst gehört, ich habe es selbst miterlebt, sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen. Und jetzt gebe ich jedem, der nicht selbst dabei sein konnte, meine zuverlässige Zeugnisaussage. Ich habe es gesehen und bezeuge, dass Gott der Vater Gott den Sohn auf diese Welt geschickt hat, als Retter der Welt. Aber der Johannes ist nicht nur ein historischer Zeuge, jemand, der verlässlich einen guten Bericht verfasst, sondern der Johannes ist selbst der wandelnde Beweis von dem, wozu Jesus denn gekommen ist. Der Johannes hat nämlich selbst miterlebt, dass Jesus seine Sünde weggenommen hat. Und der Johannes hat auch selbst miterlebt, dass Jesus ihm selbst neues Leben geschenkt hat. Das heißt, der Johannes ist ganz persönlich ein Nutznießer von dieser Rettung, die Jesus gebracht hat, geworden. Und die große Frage, die sich uns jetzt stellt, ist folgende. Wie sieht denn diese Rettung durch Jesus aus? Vor was hat er uns denn überhaupt gerettet? Und wie hat er uns gerettet? Und dann, wie geht denn das, dass auch du und ich, wir miteinander, wie der Johannes auch, persönlich Nutznießer von dieser Rettung durch Jesus werden können? Der erste Teil der Rettung, das sagt der Johannes in Vers 10, ist, dass Jesus gekommen ist, um Sünde abzugelten. Und Sünde ist ja ein belastetes Wort. Aber wenn wir das ganz neutral betrachten, so neutral wie man es betrachten kann, dann ist es einfach ein Sammelbegriff für alles, was nicht gut ist. Und jeder Mensch weiß um Dinge in seinem eigenen Leben, die nicht gut sind. Dinge, die wir anders tun hätten sollen. Dinge, die wir besser gelassen hätten oder nicht gesagt hätten. Jeder weiß in seinem eigenen Leben von Dingen, die nicht gut sind. Und noch viel deutlicher wird es aber, wenn andere Leute ins Spiel kommen. Weil jeder weiß auch von Dingen, die andere uns gegenüber nicht gut gemacht haben. Und das können so kleine Sachen sein wie eine unterlassene Hilfeleistung. Ich hätte mir gewünscht, du wärst hier gewesen, wo ich dich gebraucht habe. Klassische Theaterlinie. Oder einfach nur ein kränkendes Wort. Vielleicht aber auch große Dinge. Verbrechen an Leib und Leben. Und natürlich gibt es da eine große Vielfalt zwischen diesen Enden vom Spektrum. Und manche von diesen Dingen, die nicht gut sind, haben wir Gott sei Dank schon wieder vergessen. Aber andere verfolgen uns unser Leben lang und haben gravierende negative Auswirkungen auf uns selbst oder auch auf unser Umfeld. Und das ist genau, was Sünde ist. Sünde ist ein Sammelbegriff für alles, was nicht gut ist. Sünde ist der Grund für jede Schwierigkeit, jede Frustration, alles Leid in dieser Welt. Und wenn man das so betrachtet, denke ich mir, müsste sich doch eigentlich jeder Mensch wünschen, keine Sünde im Leben zu haben, oder? Oder nicht in Berührung mit Sünde zu kommen auf irgendeiner Ebene. Und die gute Botschaft hier ist, dass Sünde ein Limit hat. Sünde ist nicht unbegrenzt. Und es wird so sein, dass Gott eines Tages jede Frustration und alles Leid, das durch die Sünde verursacht wurde, vollkommen gerecht abgelten wird. Gott ist 100% fair, er ist 100% gerecht. Und er sieht alles und er weiß alles, er vergisst nichts. Er ist total objektiv. Und er sorgt dafür, dass jedes Unrecht, das jemals passiert ist, beglichen wird. Nichts bleibt ungestraft. Und ich finde das einen unglaublich tröstlichen Gedanken, weil es bedeutet, dass irgendwann mal wirklich richtige Gerechtigkeit passieren wird. Niemand, der Schlechtes tut, kommt damit davon. Es gibt nur einen Haken. Gott wird ja nicht nur das Unrecht von den anderen, vom Rest der Welt beurteilen und dafür Rechenschaft fordern, sondern ich selbst habe ja auch Fehler gemacht. Und das heißt, Gott wird ja auch mich zur Verantwortung ziehen und auch von mir Gerechtigkeit fordern für jedes einzelne Ding. Und das ist der Moment, den ich nicht erleben möchte. Auch wenn ich kein wahnsinnig schlimmer Mensch bin, gibt es doch genug, wo ich weiß, dass ich dafür gerade stehen muss, dass ich dafür bezahlen muss. Wir haben als Familie gerade im 2. Mose gelesen, ein bisschen in der Konkurrenz zu den Steinadlern, versucht in der jede Woche vorne dran zu sein, aber die Steinadler überspringen immer wieder und dann ist man wieder hinten dran. Auf jeden Fall, in 2. Mose, Exodus, da geht es ja um die Geschichte. Volk Israel ist in der Sklaverei in Ägypten. Gott befreit sie auf wundersame Weise. Und dann kommt das ganze Volk in die Wüste. Und in der Wüste zeigt Gott dann seinem Volk, wie sie leben sollen. Diese 10 Gebote, wo Laura verrissen hat. Und er gibt ihnen gute Anweisungen, wie das Leben miteinander funktionieren kann. Weise Anweisungen für ein gutes Miteinander. Und Gott sagt ihnen aber auch, wer er selbst ist, wie sein Charakter ist. Und da lesen wir in Kapitel 34, wie Gott zu Mose redet und zu ihm sagt, ich bin Gott der Herr und ich bin barmherzig und ich bin gnädig und ich bin geduldig und von großer Gnade und Treue. Ich bin der Gnade bewahrt an Tausenden und vergibt Missetat oder Schuld, Übertretung und Sünde. Und das klingt doch fantastisch. Gott ist wohlwollend uns Menschen gegenüber. Gott ist ein Gott, der vergibt. Aber dann redet Gott weiter in Vers 7. Und dann sagt er, ich bin der aber nicht ungestraft lässt. Und jetzt haben wir diese Spannung, dass Gott auf der einen Seite sagt, ich vergebe. Und auf der anderen Seite sagt er, ich strafe. Und wie soll denn das zusammenpassen? Entweder vergibt er oder er straft. Entweder vergisst er alles, erledigt alles oder er zieht zur Rechenschaft. Die Vergebung allein wäre ja nicht gerecht. Stell dir mal vor, jemand macht was Schlechtes, jemand klaut was, jemand stiehlt im Spar ein Red Bull und dann trinkt das aus. Und dann kommt er davon damit. Keiner merkt's. Und jetzt sagt Gott zu dieser Person, ich vergebe dir. Schwamm drüber, weil ich bin barmherzig, gnädig und vergebe Übertretung und Sünde. Und die Person denkt sich, ja, das ist super, 1,50 Euro gespart. Aber wenn wir das so beobachten, dann denken wir uns doch, aber was ist denn mit diesem Unrecht, das hier passiert ist? Wer kommt für die 1,50 Euro auf? Liegen die auch unter dem Schwamm? Und auch diese Tat in sich selbst, die ist nicht in Ordnung. Das hat doch Konsequenzen. Das zerstört das Vertrauen in der Gesellschaft. So funktioniert der Handel nicht. Da fehlt doch irgendwas. Und genau das ist das Dilemma von der Vergebung. Man kann vergeben, aber die Schuld geht nicht einfach weg deswegen. Für Schaden braucht es immer eine Wiedergutmachung. Und genau das ist, wovon der Johannes hier im Vers 10 redet, Kapitel 4, Vers 10 in seinem Brief. Gott hat seinen Sohn Jesus als Sühne, als Begleichung für unsere Sünden in diese Welt gesandt und bezahlt hat er die Sünde mit seinem schrecklichen Tod am Kreuz. Und das bedeutet in diesem konkreten Beispiel, dass Gott zu dieser Person sagt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir fürs Stehlen, Schwamm drüber, weil ich bin barmherzig und ich bin gnädig und vergebe Übertretung und Sünde. Und ich übernehme diese Tat. Ich übernehme alle Konsequenzen. Ich zahle die 1,50 Euro zurück und ich stelle alles Unrecht wieder her, das hier passiert ist. Ich kehre nichts unter den Teppich. Jede Schuld gelte ich selbst höchstpersönlich ab. Ich muss zugeben, ich schwanke immer wieder hin und her zwischen absoluter Faszination über diese Realität, dass Gott Sünden vergibt. Und dann aber auf der anderen Seite gibt es eine gewisse Gleichgültigkeit, dass es mich nicht wirklich bewegt. Weil die Sünde, obwohl sie präsent ist in meinem Leben und auch um mich herum, Sünde ist einfach so etwas Abstraktes. Es ist schwierig zu greifen, es ist nicht wirklich präsent. Und auch das Gericht von Gott scheint so weit weg zu sein. Und damit das nicht so ist, versuche ich eine Gewohnheit zu pflegen. Jedes Mal nämlich, wenn ich mich ärgere über Menschen oder über Dinge, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Es gibt tausend, eine Million Gründe, warum ich mich ärgere. Jedes Mal versuche ich mich in Gottes Schuhe zu stellen. Und ich mache mir bewusst, dass auch ich ihm gegenüber ganz, ganz viel Ärger und Kummer verursacht habe. Anders gesagt, ich habe mich ihm gegenüber schuldig gemacht. Und anders als bei meinem Mitmenschen spielt das bei Gott natürlich in einer ganz anderen Liga. Er ist Gott. Er hat alle Macht in der Hand. Mit ihm will ich mich nicht anlegen. Da kann ich nur verlieren. Und das versuche ich mir bewusst vor Augen zu halten und mir dann in dieser Situation von meinem Ärger vorzustellen, wie es Gott damit geht. Wenn mein Ärger so real ist, dann ist die Sünde plötzlich nicht mehr abstrakt und ungreifbar. Und genau in dieser Situation hat Gott meine Schuld weggenommen, mir vergeben. Und da gibt es dann nichts mehr, wo zwischen uns steht, weil er es selbst bezahlt hat. Und das lässt mich auf eine ganz andere Art dankbar sein. Es ist ein Versuch und es gelingt nicht immer, aber es schafft, dass Sünde und Schuld eine ganz andere Realität bekommt in meinem Leben. Das ist, warum Jesus der Retter der Welt ist, weil er uns Menschen nicht auf unserer eigenen Schuld sitzen lässt, sondern vom Himmel auf die Erde gekommen ist und selbst für den Schaden aufkommt, den er nicht selbst verursacht hat. Jesus ist der Retter der Welt, weil er uns Menschen davor rettet, dass wir eines Tages selbst abgelten müssen wofür wir uns schuldig gemacht haben. Und damit kommen wir zum zweiten Teil von dem, was der Johannes sagt. Und das finden wir in Vers 9. Johannes sagt, Jesus ist gekommen, damit wir durch ihn leben. Ich habe gesagt, das Bezahlen von Sünde und das Spenden von Leben hängt unmittelbar miteinander zusammen. Und zwar in folgender Weise. Das Leben ist ja der Gegensatz zum Tod. Und der Tod ist das einzig Gewisse in unserem Leben. Jeder weiß, dass eines Tages der Moment kommt, wo wir sterben müssen, jeder von uns. Es ist eine universelle Realität für alle Menschen auf dieser Welt. Keiner kommt davon. Aber der Tod passiert nicht einfach nur zufällig, sondern der Tod und die Sünde, die hängen unmittelbar zusammen. Die Bibel sagt, der Tod ist der Lohn für die Sünde. Und das heißt, in dem Moment, wo Zahltag ist für die Werke der Sünde von dir und von mir, ist der Gehalt der Tod. Es ist, wie die Sünde abgerechnet wird. Am Ende von der Quittung steht Tod. Und wenn wir zurück zum Red Bull-Beispiel gehen, zu stehlen schafft ein Stückchen Tod, weil es zerstört ein Stückchen Leben. Es entsteht ein Schaden, es entstehen lebensfeindliche Auswirkungen. Und das ist mit aller Sünde so. Jede schlechte Tat, sogar jeder schlechte Gedanke, jede Sünde hat lebensfeindliche Konsequenzen. Und jeder Mensch, der einmal ein totes Wesen erlebt hat, ob es ein Tier ist oder sogar ein Mensch, hat mitbekommen, wie lebensfeindlich und zerstörerisch der Tod ist. Wie abstoßend und wie unattraktiv tote Wesen sind. Weil man spürt in diesem Moment so deutlich, wie inkompatibel Tod und Leben sind. Die haben nichts miteinander zu tun. Und es gibt uns einen Einblick in die Gewaltigkeit und in die Drastik und in die Schlimmheit von Sünde. Habe ich selbst erfunden. Schlimmheit. Mir ist bewusst, dass es das Wort nicht gibt. Sünde ist absolut drastisch. Und jetzt hat aber Jesus ja die Sünde abgegolten, mit seinem eigenen Leben am Kreuz bezahlt und dadurch hat er das Leben wiederhergestellt. Und er hat dem Leben die Sünde weggenommen und daraufhin gibt es auch keinen Lohn mehr für die Sünde. Anders gesagt, es gibt keinen Tod mehr durch die Sünde. Jesus hat mit dem Wegnehmen von der Sünde die Macht vom Tod weggenommen und gebrochen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, aber Moment mal, das würde ja heißen, dass Christen nicht mehr sterben. Aber das ist mal ganz klar nicht so. Und das stimmt, wir sterben trotzdem. Jeder von uns muss sterben. Aber etwas ganz Gravierendes hat sich geändert. Wo nämlich davor der Tod diese traurige und perspektivlose Endstation war und alles, was wir auf der anderen Seite vom Tod erwarten können, Gottes Gericht war, dürfen wir jetzt mit einer festen Zuversicht und Freude auf den Tod zugehen. Weil wir wissen, es wartet nicht Gottes Strafe für unser Vergehen auf uns, sondern ewiges, vollkommenes Leben bei Gott. Da wartet Perfektion und Vollkommenheit auf uns, Fülle und Freude in vollem Maß. Und vielleicht klingt es ein bisschen so, als ob der Tod jetzt zum Spaß geworden wäre, und das stimmt ganz sicher nicht. Ist immer noch ein schreckliches Ereignis und es gehört einfach nicht zum Leben dazu, sozusagen. Aber es ist nicht mehr diese hoffnungslose Endstation, sondern eine hoffnungsvolle Zwischenstation. Und was nach dieser Zwischenstation kommt, ist das ewige Leben. Aber Jesus redet nicht nur von diesem zukünftigen Leben, von diesem Leben nach dem Tod, sondern Jesus redet auch vom Leben jetzt. Und da macht Jesus eine wahnsinnige Behauptung, eine brutal lässige Behauptung. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Leben im Überfluss zu geben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um erfülltes Leben zu geben, ein Leben voller Sattheit. Oder wenn man das anders ausdrücken will, Jesus behauptet, wenn er ins Leben kommt, dann geht das Leben erst richtig los. Ohne Jesus war das Leben nicht das Leben. Es war irgendwie so ein Abklatsch. Aber da gibt's noch viel, viel mehr, das Jesus bereithält. Jesus sagt, ich weiß, wie's Leben am besten funktioniert, weil ich habe das Leben erfunden und ich bin bereit, mein Wissen und meine Gegenwart in dein Leben zu investieren. Und was dabei rauskommt, ist ein Leben in Fülle. Ich habe mein Leben vor circa 30 Jahren Jesus ganz bewusst übergeben. Und Jesus und ich, wir haben so unsere Auf und Abs, zumindest was meinen Teil anbelangt. Aber was ich ganz klar sehen kann, ist, wie er mein Leben geführt hat. Und er hat es richtig, richtig gut geführt. Das Leben mit Jesus ist kein Spaziergang, da ist nicht alles einfach und leicht. Aber er weiß tatsächlich, wie Leben aussieht, wie erfülltes Leben aussieht. Ich habe einen enormen Reichtum an ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen in meinem Leben. Und ihr, die Gemeinde, seid ein ganz kostbarer Teil davon. Ich darf meine Zeit in richtig gute Dinge investieren. In der Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit. Und auch immer wieder mit anderen Menschen zusammen gute Dinge tun. Und mich mit anderen Menschen daran erfreuen, was Gott dann daraus entstehen lässt, aus diesen Investitionen. Ich weiß, dass mein guter Vater im Himmel immer gut zu mir schaut und schauen wird. Und ich sehe positive Auswirkungen von seiner Investition in mein Leben. Und natürlich hat mein Leben Perspektive. Wir steuern auf den Tod hin, aber das ist nicht die Endstation. Ich weiß, wie es weitergeht. Und ich bin durch und durch dankbar, dass er mir ein neues Leben geschenkt hat und kann absolut bezeugen, dass es keine leeren Worte sind, die er da spricht. Jesus ist der Retter der Welt, weil er uns unsere eigenen Sünden wegnimmt. Und Jesus ist der Retter der Welt, weil er uns im Gegenzug sein Leben schenkt. Ein erfülltes Leben, ein ewiges, unendliches Leben. Und somit bleibt nur noch die Frage, was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, dass Jesus nicht nur der Retter der Welt ist, sondern mein Retter? Johannes schreibt ja, dass Jesus gekommen ist als Retter der Welt. Und was das bedeutet ist, Jesus kommen, also quasi das erste Weihnachtsereignis, Jesus kommen gilt jedem Menschen. Es gibt keinen Menschen, den das nicht betrifft. Keinen Menschen, den das nicht betrifft, dass Gott selbst Mensch geworden ist, dass er ein Leben gelebt hat und dann sein Leben am Kreuz gegeben hat. Alle Menschen sind das Zielpublikum von Jesus' Rettungsaktion. Keiner ist ausgenommen. Da gibt es keinen Grund, der dagegen spricht. Und darum schreibt der Johannes, Jesus ist der Retter der Welt. Was es aber nicht bedeutet, ist, dass Rettung einfach von selbst passiert. Es ist kein Automatismus, der da passiert. Jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch braucht den Retter. Aber nicht jeder Mensch ist automatisch durch Jesus gerettet. Und somit bleibt die Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus selbst gibt die Antwort. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und da haben wir wieder diesen Tod, der aber nicht mehr das letzte Wort hat, sondern das Leben, das triumphiert durch Jesus. Und Jesus redet weiter und er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und hier haben wir die Antwort. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaube ist das große Thema von Johannes. Es ist total spannend und total umfassend. Und bei diesem Glauben gibt es grundsätzlich zwei Aspekte. Man könnte sagen, da gibt es einen sachlichen Glauben und einen persönlichen Glauben. Und der sachliche Glaube bedeutet, ich glaube, dass es wahr ist, was Johannes uns hier erzählt. Ich glaube, dass es wahr ist, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um Sünde zu vergeben, um Sünde wegzunehmen und um Leben zu geben. Ich glaube, dass es wahr ist, dass Jesus Gott ist und dadurch auch wirklich die Macht hat, Sünde wegzunehmen und Leben zu geben. Das ist der sachliche Glaube. Ich glaube, dass es wahr ist, was der Johannes uns hier erzählt. Und in Kombination zu diesem sachlichen Glauben kommt dann der persönliche Glaube dazu. Ich setze mein ganz persönliches Vertrauen in diese Wahrheit, dass Jesus Sünde vergibt und ewiges Leben schenkt. Und das sieht dann praktisch so aus, dass jeder, der versteht, dass es Dinge in seinem oder ihrem Leben gibt, die nicht gut sind, also per Definition Sünde hat, das ist ja relativ ein offensichtlicher Prozess, jeder kennt mindestens ein paar Baustellen in seinem Leben. Jeder, der das sieht, hat zwei Optionen. Entweder wurscht dich selber weiter mit allen Konsequenzen in diesem Leben und darüber hinaus, oder ich nehme mein Sündenpaket und gehe damit zu Jesus und sage zu ihm, bei dir ist das Leben und du hast für Sünde bezahlt. Es tut mir leid für alles, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Und ich glaube und vertraue darauf, dass du für all das, was ich falsch gemacht habe, bezahlt hast. Dass du meine Sünde weggenommen hast, dass du sie ausgelöst hast. Du bist das Leben, dir vertraue ich mein Leben an, jetzt und für alle Ewigkeit. Und das ist dann der Startschuss vom neuen Leben, vom befreiten Leben, vom ewigen Leben. Dieser Schritt ist nicht kompliziert, aber er kann dennoch überfordernd sein. Und wenn du dich in dieser Situation siehst, dass du dir denkst, eigentlich will ich mein Leben Jesus übergeben, aber ich weiß nicht genau wie, dann komm doch einfach nahe zu mir und wir können in Ruhe drüber reden. Johannes schreibt, wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Gott, der Vater, hat Gott den Sohn an Weihnachten vor 2000 Jahren in diese Welt geschickt, um uns Menschen, dich und mich, zu retten, um deine und meine Sünde auf sich selbst zu nehmen und dafür zu bezahlen und dir und mir neues, richtiges, ewiges Leben zu geben. Es gibt keine bessere und freudigere Botschaft als diese. Und da möchte ich noch beten. Ich danke dir so sehr, himmlischer Vater, dass du Erbarmen gezeigt hast, dass du barmherzig und gnädig bist und dass du dennoch gerecht bist, absolut gerecht. Ich danke dir, dass du die Schuld auf dich genommen hast, Jesus, dass du dein Leben geopfert hast, Mensch geworden bist, dich erniedrigt hast, als Herrscher der Welt unser Diener geworden bist in diesem Sinn. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen öffnest, was es eigentlich wirklich bedeutet und dass unser Herz fröhlich ist im Angesicht dieser Tatsache. Und ich möchte dich bitten, dass diese Rettung und dieses neue Leben, diese Vergebung nicht distanzierte und abstrakte Dinge bleiben, sondern dass sie ganz persönlich werden und du dich breit machst, dich zu uns zu deinen Kindern machst. Danke, dass wir richtige Hoffnung haben, jetzt und für alle Ewigkeit. Amen.